Ja, ich darf euch heute einen schönen guten Morgen wünschen. Ich bin Simon Jung, für alle, die mich nicht kennen, die heute vielleicht zum ersten Mal da sind. Ich bin als Jugendreferent hier in dieser Gemeinde angestellt. Und ich freue mich, dass ich auch persönlich nochmal allen Müttern zum Muttertag gratulieren darf. Danke für den Dienst, für den Job, für die harte Arbeit, die ihr tut. Sohn einer Mutter darf ich sagen, es ist sehr wichtig und sehr schön, dass sie diesen Job macht. Aber Moni hat gerade auch schon gesagt, es gibt unter uns hier vielleicht auch Frauen, die Muttertag als nicht so ganz angenehmen Tag empfinden. Frauen, die einen unerwünschten Kinderwunsch haben, die ihr Kind vielleicht schon viel zu früh verloren haben, vor der Geburt oder auch schon im lebenden Alter. Und für euch Frauen ist dieser Tag vielleicht auch eher ein Tag der Klage. Und um Klage soll es heute auch in der Predigt und besonders in dem Psalm gehen, den ich mir für diese Predigt ausgesucht habe. Wir sind in der Psalmenpredigtreihe gerade in der Gemeinde. Vor 2 Wochen hat Christian Winter diese Predigtreihe eröffnet, eine kurze Einleitung über das Buch der Psalmen gebracht und auch über Psalm 73 gesprochen. Letzte Woche hat Frank über Psalm 103 gepredigt und heute habe ich mir Psalm 137 ausgesucht. Das Buch der Psalmen, vielleicht wusstet ihr das vielleicht noch nicht, ist ein Buch, das ist ziemlich mittig in der Bibel. Es ist eine Sammlung von 150 Liedern, Gedichten und Gebeten. Und Christian hat das vor 2 Wochen in seiner Predigt so schön gesagt, in den 150 Liedern und Gebeten ist auf der Skala von bis an Emotionen alles dabei. Und auch egal, welche Emotion da gerade ausgeführt ist, diese Emotion ist vorherrschend und besonders stark ausgeprägt. So ist es auch mit der Klage im Psalm 137. Ich möchte, bevor ich diesen Psalm vorlese und in die Predigt starte, vielleicht noch kurz anmerken, in dem Psalm und auch hier in der Predigt behandle ich Themen wie Krieg, Tod, Grausamkeit, Leid, Schmerz, Traumata und Wut. Wenn du an irgendeinem Punkt während der Predigt durch deine emotionale Situation diese Themen gerade nicht gut haben kannst, du bist frei, rauszugehen, vielleicht kurz Luft zu schnappen, dir unten ein Glas Wasser zu holen. Und spätestens, wenn hier wieder Musik aus diesem Raum ertönt, ist die Predigt dann auch vorbei. Auch bei allen Müttern, die heute zum Muttertag eine schöne, ermutigende und besinnliche Predigt erwartet haben, entschuldige mich jetzt schon mal im Voraus. Vielleicht wird es nächstes Jahr was. Psalm 137. Das ist ein besonderer Psalm. In diesem Psalm steht ein Vers, der oft von Menschen zitiert wird, die sagen, ja, wenn sowas in der Bibel steht, dann finde ich die Bibel doof. Sowas, nee. Also solche krassen Sachen stehen in der Bibel, schwierig. Und ja, das ist verständlich, dieser Psalm ist emotional wirklich sehr aufgeladen. Machen wir uns doch einfach mal ein Bild davon. Ich lese diesen Psalm mal in der Gänze vor. Es sind auch nur 9 Verse. Und dann schauen wir mal weiter. An den Flüssen von Babylon saßen wir und weinten, wenn wir an Zion dachten. Zion, für alle, die sich fragen, was ist das? Zion ist ein Begriff, der austauschbar ist mit Jerusalem. Zion ist ein Begriff, mit dem die Stadt Jerusalem gemeint ist. Also an den Flüssen von Babylon saßen wir und weinten, wenn wir an Zion, / Jerusalem dachten. An die Weiden dort hängten wir unsere Zithern. Die uns gefangen hielten, forderten von uns, eines unserer Lieder zu singen. Unsere Peiniger verlangten von uns, fröhlich zu sein. Singt uns eines eurer Zions Lieder. Doch wie könnten wir ein Lied für den Herrn auf fremdem Boden singen? Jerusalem, wenn ich dich je vergesse, dann soll meine rechte Hand mir ihren Dienst versagen. Meine Zunge soll mir am Gaumen kleben, wenn ich nicht mehr an dich denke, wenn Jerusalem nicht mehr meine allergrößte Freude ist. Herr, vergiss den Edomitern nie, was sie am Unglückstag Jerusalems getan haben, als sie riefen, reiß die Stadt nieder, reiß sie nieder bis auf den Grund. Du Stadt Babylon, die du einst verwüstet sein wirst, wohl dem, der dir einmal vergelten wird, was du uns angetan hast. Und jetzt wird's happig, der letzte Vers. Wohl dem, der deine Kinder packt und sie am Felsen zerschmettert. Das ist besonders die letzten zwei Verse happig und auch ziemlich deftig. Und wer diesen Psalm zum ersten Mal liest oder hört und nicht genau weiß, was der Hintergrund davon ist, der wird vielleicht auch zu Recht erschrocken sein und denken, sag mal, was ist denn da los? Ich denke, die Bibel ist ein ermutigendes Buch. Wie kann man denn nur so etwas schreiben? Wie kann man nur so etwas denken? Wie kann man denn so etwas beten? Steht das wirklich in der gleichen Bibel, in der auch steht, lass die Kinder zu mir kommen, denn ihnen gehört das Himmelreich? Berechtigte Fragen, um zu verstehen, was in diesem Psalm tatsächlich so vor sich geht und was der Psalmist, das ist ein Wort für die Person, die diesen Psalm geschrieben hat, sich dabei gedacht hat, müssten wir vielleicht mal einen Blick auf den historischen Kontext werfen. Ich habe in der Bibelschule gelernt, Kontext ist King, ohne Kontext geht in der Auslegung gar nichts. Und das praktiziere ich auch heute hier in der Predigt. Dieser Psalm wurde nämlich zu einer Zeit geschrieben, das ist besonders, dass wir das so genau erkennen können hier in diesem Psalm, in denen viele Bewohner des Königreichs Juda und der Stadt Jerusalem verschleppt wurden, richtig viel Leid erlebt haben und in Babylon, in dem Land, wo sie eigentlich nicht wohnen, dahin entführt wurden und dorthin leben müssen. Das alles ging einer Belagerung von der Stadt Jerusalem voraus. Das Ganze wird auch in 2. Könige 25 recht gut beschrieben und berichtet. Und damit wir mal ein Bild davon bekommen, was die Person, was der Psalmist, was die Person, die Psalm 137 geschrieben hat, so alles erlebt hat, lese ich mal aus 2. Könige 25 die ersten 11 Verse vor. Ich habe mir hierfür ausnahmsweise mal die Volksbibelübersetzung ausgesucht. Ihr würdet vielleicht schmunzeln, aber tatsächlich finde ich die recht gut und auch für heutige Verhältnisse und heutige Denkweise recht verständlich. Ich lese aus 2. Könige 25, 1 bis 11. Im 9. Jahr, als Zedekia an der Macht war, stellte sich Nebukadnezar mit seiner ganzen Armee rund um Jerusalem auf. Die Belagerung der Stadt ging am 10. Dezember los. Er ließ mehrere kleine Stellungen aufbauen und umzingelte die Stadt. 2 Jahre dauerte die ganze Aktion. Am Ende gab es in der ganzen Stadt nichts mehr zu beißen. Am 9. Juli, es war das 11. Jahr, in dem Zedekia an der Macht war, griff die babylonische Armee die Stadt frontal an. Sie schafften es an einer Stelle, den Schutzwall zu durchbrechen und in die Stadt einzufallen. Zedekia verdrückte sich in der Dunkelheit mit ein paar Soldaten auf einem Schleichweg zwischen den Mauern vom Garten des Präsidentenpalastes und der Stadt und schaffte es so unbemerkt zu entkommen. Sie verdünnisierten sich dann in Richtung Osten zur Jordanebene. Als die Babylonier das mitkriegten, nahmen sie sofort die Verfolgung auf. In der Ebene bei Jericho holten sie Zedekia ein. Seine Truppen ließen ihn im Stich, er wurde ohne Gegenwehr gefangen genommen und nach Ribla gebracht. Dort machte man ihm in einem Kriegstribunal den Prozess, wobei Nebukadnezar selbst als oberster Richter eingesetzt war. Vor Zedekias Augen wurden seine Söhne alle erschossen. Am Ende stach ein Soldat, das ist jetzt vielleicht ein bisschen makaber die Übersetzung, mit einem Schraubenzieher Zedekia die Augen aus. Schwer verletzt wurde er mit Handschellen gefesselt nach Babylonien gebracht. Als Nebukadnezar 19 Jahre an der Macht war, kam Nebusaradan, der General der babylonischen Truppe und einer der engsten Berater vom Präsidenten, in Jerusalem an. Unter seinem Befehl wurde der Tempel von Gott, das gesamte Regierungsgebäude sowie alle Villenviertel in Jerusalem abgerissen und angezündet. Die ganze Stadt brannte lichterloh. Auch die Stadtmauern von Jerusalem wurden von seinen Leuten platt gemacht. General Nebusaradan ließ die gesamte Bevölkerung von Jerusalem abführen. Auch die übergelaufenen Soldaten wurden verhaftet. Das ist die Situation, wo wir uns ziemlich sicher sein können, dass der Psalmist diese Situation miterlebt hat. 2 Jahre lang wurde die Stadt Jerusalem belagert. In dieser Zeit war Hunger, Tod und Leid Teil der Tagesordnung für die Bewohner dieser Stadt. Dann schließlich wurde Jerusalem eingenommen. Der Tempel Salomons wurde komplett zerstört, die Palastanlage verbrannt, die Stadtmauer niedergerissen, wahrscheinlich unzählige Menschen ermordet. Nachdem die Stadt zerstört wurde, wurden dann die Überlebenden der Belagerung in einem Fußmarsch nach Babylon in die Stadt Babel verschleppt. Und nach dieser ganzen Aktion, nach diesem ganzen Leid und Grausamkeit, die dieser Psalmist erlebt hat, schreibt er nun Psalm 137. Ich glaube, wir können aus diesem Psalm tatsächlich für heute etwas lernen. Und ich nehme es jetzt schon mal vorweg, die Lektion, die ich aus diesem Psalm nehme, ist nicht, dass wir in unseren Gebeten schön brave, nette Worte benutzen müssen. Gehen wir einfach mal die 9 Verse Stück für Stück durch. Vers 1, an den Flüssen von Babylon saßen wir und weinten, wenn wir an Zion dachten. Babylon wird auch das Zweistromland genannt. Es liegt daran, weil das Land von 2 Flüssen umrandet wurde, dem Euphrat und dem Tigris. Die Stadt Babel lag etwas näher am Fluss Euphrat. Und so war es wahrscheinlich, dass die Juden und die Bewohner von Juda sich an diesem Fluss zurückgezogen haben, dem Großstadtlärm entflohen sind und sich dort die Ruhe der Natur gesucht haben. Wir kennen das vielleicht auch von heute, wenn der Trubel, wenn der Lärm der Stadt mal etwas zu viel wird, ist es angenehm, sich in einem Waldspaziergang mal etwas Ruhe und Natur zu gönnen. Aber diese Leute, die da zusammenkommen, suchen nicht nur Ruhe. Diese Menschen kamen an diesem ruhigen Ort zusammen, waren endlich mal unter sich und konnten einfach nur weinen. Sie weinten über den Verlust so vieler geliebter Menschen. Sie weinten über den Verlust von fast allem, was sie besaßen. Sie weinten über die zerstörte Stadt Jerusalem und den zerstörten Tempel. Sie weinten über die Qual eines erzwungenen Marsches nach Babylon. Sie weinten über die Grausamkeit ihrer Entführer. Sie weinten über die erzwungene Gefangenschaft. Vielleicht weinten sie auch über die Sünde des Volkes, die ja solch ein Gericht von Gott bewirkt hat. Sie weinten so sehr, dass sie ihre Zittern, ihre Instrumente an die Weiden hängen. Wenn ihr euch fragt, was eine Weide ist, unten im Garten steht eine, das ist ein Baum. Vielleicht war es sogar auch eine Trauerweide, würde ja passen. Die Zusammenkunft dieser Juden war so traurig, dass sie ihre Musikinstrumente in die Bäume hingen. Es macht insofern Sinn, weil vielleicht waren auch unter diesen gefangenen Juden einige der Tempelsänger, also der angestellten Lobpreismusiker des Tempels. Und die waren so zerschüttert, die waren so traurig, die hatten keinen Bock mehr auf Musik. Umso schlimmer war es dann, als in Vers 3 dann steht, die uns gefangen hielten, forderten von uns, eines unserer Lieder zu singen. Unsere Peiniger verlangten von uns, fröhlich zu sein. Singt uns eines eurer Zionslieder. Manche Ausleger gehen davon aus, dass womöglich auch Psalmen gemeint wurden als Zionslieder. Es war ja in der Zeit schon üblich, dass einige der Tempelsänger, gerade aus der Familie von Asaf, Psalmen, also Lieder für den Tempel, Lieder für Gott geschrieben haben. Vielleicht war es Psalm 48, da steht, groß ist der Herr und sehr zu loben in der Stadt unseres Gottes. Dort erhebt sich sein heiliger Berg, schön ragt er empor, eine Freude für die ganze Welt. Ja, der Berg Zion, der sich nach Norden erstreckt, gehört zur Stadt des großen Königs. Gott wohnt in ihren Palästen und es ist überall bekannt, er schenkt Zuflucht. Und wie grausam wäre es denn von diesen Menschen, die die Zerstörung von Jerusalem mitbekommen haben, jetzt zu fordern, singt doch mal hier dieses Lied. Singt doch mal, groß ist der Herr und sehr zu loben in der Stadt unseres Gottes, die wir gerade platt gemacht haben. Er wohnt in den Palästen, die wir gerade zerstört haben. Singt doch mal, komm, seid doch mal fröhlich. Wie grausam muss das sein und wie schwer auszuhalten für die Menschen, die dort in Gefangenschaft leben. Und dieses Lied können sie nicht singen. Es tut einfach nur weh und ist grausam. Einige von uns haben selber erlebt, was eine Flucht aus dem Heimatland bedeutet. Haben selber erlebt, was für Gefahren, auch was für Traumata, was für Schmerz damit verbunden ist. Und in so einer Situation sitzt der Schmerz am Anfang so tief und ist so offen, da ist Heimatkultur vielleicht ein schmerzliches Thema. Das geht da nicht einfach so. Schöne Lieder singen aus der Heimatkultur. Und das sagt der Psalmist auch in Vers 4. Wie könnten wir ein Lied singen für den Herrn auf fremdem Boden? Wie könnten wir denn? Wir können noch gar nicht. Da ist nicht nur Schmerz als Reaktion, da ist Sprachlosigkeit. Ein fröhliches Gotteslob, ein fröhliches Lied, das uns irgendwie aufheitern, das passt gerade überhaupt nicht in ihre Lage. Das geht gerade einfach nicht. Sie brechen nicht in irgendein halbherziges Kirchenlied aus. Diese Person, diese Zusammenkunft stellt sich die ehrliche Frage und lädt Gott ein, auch dieses Schweigen und diese Fragen anzuhören. Hier lerne ich eine erste Lektion. Echtes Gebet kennt auch Schweigen. Nicht nur Schweigen Gottes, das erleben manche von uns vielleicht auch, dass wenn wir beten, dass Gott sich irgendwie in Schweigen hüllt. Echtes Gebet kennt auch Schweigen von uns. Manchmal fehlen uns einfach die Worte. Manchmal werden wir Zeuge von so einer himmelschreienden Ungerechtigkeit, dass wir einfach sprachlos werden. In solchen Momenten ist Gebet vielleicht nur noch ein leeres Halleluja, ein offenes Fragezeichen. Es kommt vor, dass in solchen Momenten auch unsere Kirchensprache versagt. Wer gerade seine Stadt, seinen Tempel, seine Familie verloren hat, der kann nicht einfach so weiter singen. Und für diese Menschen bleibt Gottesdienst unvollständig, bis wir Gott gegenüber diese Leerstelle, dieses Leid und diese Trauer benennen. Und das benennt auch dieser Psalmist in den Versen 5 und 6. Hier wird zum ersten Mal auch die Sprechrichtung gewechselt. In den Versen davor wurde eher so die Zusammenkunft untereinander angesprochen. Jetzt wird Jerusalem direkt angesprochen. Jerusalem, wenn ich dich je vergesse, dann soll meine rechte Hand mir ihren Dienst versagen. Die rechte Hand für die meisten Rechtshänder wäre sehr unvorteilhaft, wenn die rechte Hand ihren Dienst versagt. Diese Trauer bekommt absolute Priorität. Und dieser Mensch sagt sich, wenn ich das jemals vergesse, dann soll ich handlungsunfähig sein. In Vers 6, meine Zunge soll mir am Gaumen kleben, wenn ich nicht mehr an dich denke. Nicht nur Handlungsunfähigkeit, auch Sprachlosigkeit wird mit dieser Trauer verbunden. Dieser Mensch möchte lieber stumm sein, als die Erinnerung daran zu verlieren, welche Grausamkeit geschehen ist. Und jetzt wandelt sich so langsam der Sprechtonus von Trauer in Wut. Jetzt wird nämlich wieder die Sprechrichtung gewechselt und Gott selbst wird angesprochen. In Vers 7, Herr, vergiss den Edomitern nie, was sie am Unglückstag Jerusalem getan haben, als sie riefen, reiß die Stadt nieder, reiß sie nieder bis auf den Grund. Wie sollen wir denn jetzt mit unserer Trauer umgehen? Sollen wir einfach wütend sein, irgendwie Sachen zerbrechen? Ich kenne das manchmal. Manchmal bin ich wütend, da würde ich gerne einfach nur, ich wünsche mir manchmal so eine Tafel Schokolade, die ich durchbrechen kann und dann ist gut. Vor allem, weil man die Tafel Schokolade danach noch essen kann. Manchmal wünschen wir uns auch einfach Gerechtigkeit und Vergeltung. Und das in so einer Situation, die dieser Psalmist erlebt hat, auch vollkommen verständlich. Ich habe schon in ganz anderen Situationen mir gewünscht, dass die Leute, wo ich gemerkt habe, die machen irgendwie doofe Sachen, dass die mal Vergeltung erfahren. Ich kann mich noch an eine Situation erinnern. Viele von euch wissen vielleicht, dass meine Eltern früher in einem Kinderheim gearbeitet haben, in einem Kinder gewohnt, deren Eltern nicht in der Lage waren, für sie zu sorgen. Und diese Kinder konnten nicht mehr in ihren Familien bleiben und haben dann in diesem Heim gewohnt und gelebt. Dann habe ich eine Frau, eine Mutter von einem Kind aus diesem Heim miterlebt, die hat ihr Kind konsequent angelogen. Konsequent durch die Bank, du konntest die Uhren danach stellen, du konntest die Münze danach werfen, es war immer eine Lüge. Und ich wurde so wütend, dass ich irgendwann mal gedacht habe, boah, hoffentlich merkt dein Kind eigentlich mal, was für dumme Sachen du da abziehst. Ich habe mir auch Vergeltung gewünscht, deswegen verstehe ich das, deswegen finde ich das auch in dem Sinne auch ein bisschen in Ordnung, dass dieser Psalmist da denkt, ja, boah, hoffentlich sorgt Gott mal für Gerechtigkeit. Das wird dann in den letzten zwei Versen nochmal ziemlich derbe zum Ausdruck gebracht. Jetzt wird nämlich Babylon direkt angesprochen. Du Stadt Babylon, die du einst verwüstet sein wirst, wohl dem, der dir einmal vergelten wird, was du uns angetan hast. Wohl dem, der deine Kinder packt und sie am Felsen zerschmettert. Und ja, ihr habt recht, wenn ihr sagt, das ist brutal und anstößig. Aber ganz ehrlich, wie würdet ihr denn euch in so einer Situation fühlen? Hättet ihr die Charakterstärke, euren Peinigern, denen, die eure Heimat zerstört haben und euch entführt haben, nur Gutes zu wünschen? Wir erinnern uns, in 2. Könige 25 wird davon berichtet, dass die Kinder von König Zedekia vor seinen Augen getötet wurden und ihm die Augen ausgestochen wurden, damit das Letzte, was er sah, seine toten Kinder war. Das ist grausam ohne Ende. Vielleicht hat der Psalmist das selber mitbekommen, vielleicht hat er bei der Zerstörung, bei der Belagerung von Jerusalem Ähnliches erlebt. Und da finde ich das keine Überraschung, dass solch ein Rachewunsch ausgedrückt wird. Aber es ist auch wichtig zu beachten, das ist kein Aufruf zur Selbstjustiz. Dieser Psalmist sagt nicht, ich werde deine Kinder zerschmettern. Es ist ein Bitten nach göttlicher Gerechtigkeit. Dieser Psalmist wünscht sich, dass die Grausamkeiten, die er erlebt hat, nicht ungestraft bleiben und die Personen, die diese Grausamkeit verübt haben, Konsequenzen bekommen. Psalm 137, ein kurzes Zwischenfazit, ist ein Lied der Trauer und der Klage und der Wut. Dieser Psalm erzählt vom Schmerz eines Volkes, das alles verloren hat. Dieser Psalm führt uns von tiefster Trauer über Sprachlosigkeit und Bekenntnis hin zu konkreter Klage gegen die Schuldige und dem Flehen nach Gerechtigkeit. Und vielleicht würdet ihr mir da widersprechen, aber ich finde, die emotionalen Ausbrüche in diesem Psalm, die sind nicht nur aus der Situation heraus verständlich, ich finde, sie sind aus dieser Situation heraus sogar angemessen. Der Mann oder die Frau, die diesen Psalm geschrieben hat, hat innerhalb von 2 Jahren Belagerung, Hunger, Mord, Verstümmelung und Entführung erlebt. Wenn ich mir heute vorstelle, wie sich das anfühlen muss, dann muss ich erkennen, da wäre ich in so einer Lage nicht in der Lage, noch fröhliche Kirchenlieder zu singen. Und ich lerne aus Psalm 137, dass es vollkommen in Ordnung ist, jede Träne, jede Schrei, jede Wut und jede Rachegelüste, jeden Wunsch nach Gerechtigkeit einfach Richtung Gott zu schreien. Es ist total in Ordnung, Gott ungefiltert in einem Gebet ins Gesicht zu sagen, was uns gerade bewegt, wie wir uns gerade fühlen, was wir uns gerade wünschen. Er weiß es eh. Es ist total in Ordnung, selbst wenn es solche Rachegelüste sind, Gott ist groß genug, um auch unsere Wut auszuhalten. Dieser Psalm zeigt uns ganz eindrücklich, was es bedeutet, wenn das Leben auseinanderbricht, was es heißt, nicht mehr singen zu können, was es bedeutet, wenn das, worauf man gehofft hat, in Schutt und Asche liegt. Aber dieser Psalm ist für mich auch mehr als nur ein erschütterndes Zeitdokument. Er ist eine Einladung, in unsere Emotionen, auch die Unaussprechlichen, vor Gott zu bringen. Klage ist für mich kein Zeichen von Unglaube, sondern ein Ausdruck von Vertrauen. Denn wir Christen klagen ja nicht ins Nichts. Wir klagen zu Gott. Und das bedeutet, ich glaube noch daran, dass da jemand ist, der mich hört und dem es nicht egal ist, wie ich mich gerade fühle. Und dem es daran liegt, dass Gerechtigkeit vollzogen wird. Und die Erfahrung dieses Psalmisten ist keine einmalige Geschichte. Leider erleben wir das heutzutage mehr denn je. Wer die Nachrichten anmacht, wird davon ein Lied singen können. Menschen auf der Flucht, die ihre Heimat verlassen mussten. Menschen mit Traumata nach Gewalterfahrung, nach Missachtung, nach Missbrauch. Menschen mit einer zerstörten Familie, nach Trennung, nach dem Verlust von geliebten Menschen. Menschen, deren Glaube erschüttert wurde, weil sie sich von Gott im Stich gelassen fühlen. Vielleicht hast du selbst in deinem Leben schon mal Zerstörung erlebt. Vielleicht kennst du den Moment, in dem du bildlich gesprochen deine Harfe in den Baum hängst, weil du nicht mehr singen kannst. Vielleicht kennst du den Moment, in dem du gespürt hast, wie deine Gebete plötzlich leerer wurden und einfach nur Emotionen, Trauer und Wut da ist. Und ich lerne aus diesem Psalm, auch das ist Glaube. Und ja, die letzten zwei Verse bleiben schwer zu verdauen. Die lassen sich auch nicht schönreden. So sehr wir uns mit dem historischen Kontext beschäftigen, die Verse bleiben einfach grausam. Vielleicht brauchen wir aber auch genau solche Stellen in der Bibel, die ehrlich sind. Ich mag es an der Bibel, dass sie ehrlich ist. Wenn ich die Bibel später herausgebracht hätte, ich hätte die letzten zwei Verse gestrichen. Das kommt irgendwie nicht so gut. Aber die Bibel ist ehrlich. Dieser Psalm zeigt uns, dass Gott nicht nur mit unseren Lobpreisversen und Lobpreisliedern umgehen kann, sondern auch mit unseren Flüchen, mit unserer Trauer, mit unserer Wut, mit unserer Klage, auch mit unserem Hass. Wir Menschen spüren manchmal Hass. Und da lerne ich auf Psalm 137, wie dieser Psalmist es getan hat, diesen Hass nicht auszuleben, sondern auszubeten. Einfach mal pur heraus zu beten, was ich gerade fühle. Gott kann damit umgehen. Ich habe euch aber noch zum Ende einen, im Neudeutsch würde man Plot-Twist sagen, mitgebracht. Dieser Psalmist schreibt die letzten zwei Verse, aber auch den ganzen Psalm nicht aus dem Nichts heraus. Einige Jahre bevor Jerusalem belagert wurde, gab es den Propheten Jesaja. Das Buch Jesaja enthält viele Prophetien, also viele gesprochene Sachen von Gott, die Jesaja an die Menschen damals weitergeben sollte. Im 13. Kapitel des Buches Jesaja, das wurde vor der Belagerung, vor dem Exil in Babylon geschrieben, da schreibt Jesaja und hat eine Prophetie von Gott bekommen. Da steht: Babel, also die Stadt Babel, Babylon, der Perle der Königreiche, dem Schmuckstück, auf dem das Ansehen der Chaldäer beruht, wird es ergehen wie Sodom und Gomorra, nachdem Gott sie zerstörte. Es wird nie wieder besiedelt werden, Generationen werden kommen und gehen, doch das Land wird unbewohnt bleiben. Araber werden ihre Zelte hier nicht mehr aufschlagen, Hirten werden ihre Herde hier nicht mehr lagern lassen. Ich glaube, dieser Psalmist, dieser Mensch, der Psalm 137 geschrieben hat, kannte diese Prophetie. Und darauf, auf diese Hoffnung nach Gerechtigkeit, wird sich hier berufen. Denn Gott hat schon bevor diese ganze Ungerechtigkeit, die himmelschreiende Grausamkeit vonstatten ging, hat Gott schon gesagt, ich werde Vergeltung üben. Die Menschen, die euch das angetan haben, werden die Konsequenz daraus bekommen. Und das gibt mir Hoffnung. Gott hat Babylon nicht vergessen. Er hatte angekündigt, dass diese Stadt irgendwann auch zerstört werden würde. Und er hatte schon, bevor das Unrecht begangen wurde, gesagt, dass dieses Unrecht nicht ewig bestehen bleibt. Gott hatte einen Plan. Und dieser Plan beinhaltet Leid und Trauer, aber auch Gerechtigkeit und Hoffnung. Genau wie in diesem Psalm. Dieser Psalm ist Klage, ist Trauer, ist Wut. Aber für mich, gerade wenn ich Jesaja 13 lese, schwingt da auch ein bisschen Hoffnung mit. Die Hoffnung darauf, dass Gerechtigkeit walten wird. Die Hoffnung darauf, dass Babylon nicht das letzte Wort haben wird, sondern Gott. Und jetzt, was machen wir jetzt damit? Vielleicht hast du bisher gedacht, so darf ich nicht beten. So darf ich nicht fühlen. Vielleicht hast du dein ganzes Leben lang die Mühe gemacht, stark zu sein, die Zähne zusammenzubeißen, deine Enttäuschung, deine Wut und deinen Hass runterzuschlucken, weil wir sind ja nette, brave Christen und sowas denken wir nicht, sowas machen wir nicht, weil wir sollen ja, ne, an der Liebe aneinander müssen sie uns erkennen, ne, deswegen bleibt es erstmal weg. Vielleicht hast du gelernt, deine Wut zu verstecken, deinen Schmerz fromm zu verpacken, dann möchte ich dir heute sagen, Gott hält deine Emotionen aus. Auch die rohen, ungefilterten, unangenehmen und unaussprechlichen Emotionen. Wenn Psalm 137 in der Bibel steht und es gut so ist, dann darfst du auch all deine Emotionen, egal wie stark sie sind, zu Gott bringen. Ich lerne aus Psalm 137, Gott hält unsere Emotionen aus. Er ist kein dünnhäutiger Gott, kein dünnhäutiger Diktator, sondern ein guter Vater. Ein Vater, der sich lieber anschreien lässt, als zu verstummen. Du darfst klagen. Du darfst weinen, du darfst fragen, du darfst wütend sein, du darfst all das zu Gott bringen. Vielleicht ist genau jetzt der Moment, ihm das zu bringen. Vielleicht ist genau jetzt der Moment für dein ehrlichstes Gebet bis jetzt. Wir werden gleich noch eine kurze Zeit der Stille haben. Ist es okay, wenn du dann mal vielleicht ein Taschentuch herausholen musst? Danach, nach dieser Stille, werden wir das Abendmahl feiern. Es wird gleich noch zum Abendmahl etwas gesagt, aber ich möchte dich einladen, dieses Abendmahl, wenn du gerade in so einer Situation bist, wo du einfach mal ein paar Emotionen zu Gott schreien musst, dann nimm dieses Abendmahl in dem Sinn, was es auch bedeutet, dass Gott versöhnt. Dass Gott versöhnlich ist und dass du dich nicht irgendwie unbeliebt machst, wenn du deine Emotionen einfach nur rauslässt bei Gott. Ich möchte noch beten, dann werden wir ein paar Minuten Zeit der Stille und Reflexion haben. Dann dürfen die zwei vom Abendmahl auch hochkommen. Vater im Himmel, ich möchte dir all das bringen, was an Ungerechtigkeit gerade in dieser Welt und in unserem Herzen passiert. Ich danke dir, dass du das aushältst und dass du uns einlädst, das zu dir zu bringen und nicht irgendwie bei uns zu behalten. Ich danke dir für dein Versöhnungswerk am Kreuz. Danke, dass du dadurch auch Gerechtigkeit hergestellt hast. Ich lade dich ein, dass du uns diesen Schmerz nimmst, wenn wir ihn dir bringen, dass wir ihn bei dir ablegen können und nicht wieder mit uns herumtragen. Ich bitte dich um Erfüllung mit Heilung. Ich bitte dich für ein Wunder, dass du unsere Wunden heilst und sanft mit uns umgehst, wenn wir einfach nur sauer und wütend sind. Ich danke dir für deine Gnade. Und für deine Liebe. Amen.